Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon und es geht bei uns heute um Alltagserfahrungen. Alltagserfahrungen von in Deutschland lebenden schwarzen Menschen. Das ist ein recht sensibles Thema, kann man sagen. Viele der schwarzen Menschen hier erleben nach wie vor Diskriminierung und Ausgrenzung. Warum? Darum soll es natürlich auch gehen. Aber vor allem möchten wir hören, welche Erfahrungen diejenigen machen, die nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland gehören. Was erleben sie? Wie sehen sie selbst ihren Alltag und mit welchem Selbstverständnis leben sie? Und Sie können sich gerne beteiligen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. Europaweit übrigens kostenfrei. 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne dann auch mit Ihrer Telefonnummer. Und wir haben Gäste eingeladen, die uns schildern, was sie hier in Deutschland in ihrem Alltag erleben. Winnie Akeri ist im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, uns heute aus Hannover zugeschaltet. Noch nicht im Studio, wird dann noch kommen. Dr. Patrice Putrus ist Historiker und Migrationsforscher an der Universität Erfurt, dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik im Projekt Diktaturerfahrung und Transformation, partizipative Erinnerungsforschung tätig und auch Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Grüße dann auch Sie nach Erfurt.
Ich bin in Berlin. Hallo.
Sie sind in Berlin. Okay, schönen guten Tag. Bei mir im Studio ist Helene Batemona Abeke. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin, Diversity Trainerin und systemische Therapeutin für verschiedene Organisationen. Medica Mondial, die Diakonie und das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Helene Batemona Abeke, Sie sind in Kenia und im Kongo aufgewachsen, als junge Frau nach Deutschland gekommen und haben was erlebt. Wie sind Ihnen die Menschen damals begegnet?
Ja, heute Tag kann ich nur sagen, dass es war nicht sehr freundlich. Ich war sehr neu und ich habe kaum was hier verstanden. Und
Entschuldigung?
Ja, da ist jemand in der Leitung. Winnie Akeri?
Ja, hallo. Tut mir
leid. Sie sind im Studio. Ja, ich habe Sie schon angekündigt. Schön, dass Sie jetzt das Studio betreten haben, mit bei uns in dieser Runde sind. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie Helene Batemona Abeke es erlebt hat, als sie nach Deutschland gekommen ist als junge Frau. Und Sie waren gerade dabei zu sagen, es war nicht so freundlich. Sie konnten die Sprache nicht und es war nicht ganz einfach.
Ja, ich war sehr unsicher über so viele Sachen, weil ich mich nicht sprachlich ausdrücken konnte.
Wie hat sich das dann entwickelt? Wie haben Sie sich dann in Deutschland zurechtgefunden?
Ich glaube, wenn ich noch erinnern kann, nachdem ich deutsche Sprache gelernt habe und auch Arbeit gefunden habe, wo ich jeden Tag Deutsch sprechen konnte, und dann war ich voll integriert in Deutschland, also diese Alltagsintegration. Ich bin morgens aufgestanden, habe meine Kinder in den Kindergarten gebracht und auf der Arbeit gegangen und Beratung gemacht haben, mit Kollegen gesprochen. Seitdem war ich richtig drinne und ich konnte auch viele Sachen fragen von meinen Kollegen und und mit Zeit dann wurde ich sicherer.
Mhm. Ja. Winnie Akeri, in Deutschland geboren, mit afrikanischen Wurzeln. Wie sehr spielte das in Ihrem Leben eine Rolle, etwa in Ihrer Kindheit?
Erstmal guten Morgen. Ich bin jetzt auch endlich angekommen, stand leider im Stau. Dass ich nicht so aussehe wie die weiße Mehrheitsgesellschaft, das haben mir meine Eltern schon relativ früh gespiegelt, dass ich da unter anderem vielleicht da Nachteile erfahren kann. Tatsächlich habe ich das schon in der Grundschule manchmal gemerkt, dass da auch Sprüche kamen. Ich war halt Anfang der 90er Jahre in der Grundschule. Das war auch zu den Zeiten, wo es ganz viele Anschläge auf Asylheime gab und das Klima dann auch rau wurde. Und das hat man dann auch schon mal im Klassenzimmer gehört, die ein oder anderen Bemerkungen. Genau, das ist mir dann so in meinem Alltag passiert, in meiner Kindheit. Wiederum auch positive Erfahrungen.
Was waren die positiven?
ja, dass man offen aufgenommen wurde oder dass ich auch Leute, die dann gemerkt haben, dass ich jetzt rassistisch beleidigt werde, in Anführungszeichen, die dann auch für mich Partei ergriffen haben oder die das auch auf dem Schirm hatten. Das war, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit angefeindet wurde und wirklich um mein Leben bangen musste. Es war halt immer im Wechsel. Das ist nämlich das, wenn Rassismus einem selber passiert, dass man da nicht immer vorbereitet ist. Es kann dann mal wirklich ganz harmonisch sein und dann ist man, weiß das nicht, beim Bäcker oder so oder auf dem Geburtstag und dann kriegt man einen Spruch gedrückt. Und das, ja, darauf immer zu reagieren, das ist immer eine Herausforderung.
Helene Batemona-Abeke, Sie haben gerade auch gesagt, Sie haben die Kinder dann in den Kindergarten gebracht, Sie haben Kontakt gehabt mit den Menschen. Wenn Sie auf Ihre Kinder gucken, würden Sie sagen, die wurden und werden gut aufgenommen? Oder haben Sie es ähnlich gemacht wie die Eltern von Winnie Akeri, die Sie auch vorbereitet haben darauf, dass es möglicherweise andere Begegnungen geben kann?
Ja, ich hätte die Kinder nicht vorbereitet, weil ich selber nicht vorbereitet war. Wir haben das mit Zeit festgestellt, dass irgendwas stimmt nicht. Oder zum Beispiel, ich kann erinnern, als mein jetziger 20-jähriger Sohn im Kindergarten war, mit 3 Jahren, dass er mittwochs nicht schwimmen gehen wollte. Und nach vielen Recherchen haben wir festgestellt, dass er während immer diskriminiert, dass die anderen Kinder nicht mit ihm ins Schwimmbad gehen wollte, weil die Kinder behauptet haben, dass die Wasser dreckig wird, wenn mein Sohn mitschwimmt. Und das hat mich natürlich und den Vater geschockt, sodass wir auch Kontakt mit Kindergarten aufgenommen. Also wir haben solche Erfahrungen, wir sind immer gestolpert in so komische Sachen und dann natürlich haben wir unsere Aufgabe genommen, Aufklärungsarbeit für unsere Kinder zu stärken, dass das stimmt nicht, dass die Wasserwände nicht dreckig wenn durch ihre Haut und auch in Kindergarten Aufklärungsarbeit zu machen für die Erzieher, Erzieherinnen und auch die Kinder.
Und waren Sie erfolgreich? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie kommen da an?
Am Anfang war nicht sehr, es war nicht sehr freundlich, weil zum Beispiel mit diesem Beispiel für Schwimmbad, die Erzieherinnen haben gesagt, Frau Batemona-Abeke, die Kinder sind unschuldig, die wissen nicht, was die darüber sprechen. Und da habe ich ihren gefragt, haben sie was unternommen, um mein Kind dann zu schützen, auch wenn die anderen Kinder nicht böse meint. Und sie hat das relativiert, weil sie selber sagt, was soll ich jetzt 3-4-jährige Kinder sagen? Und deswegen habe ich ihr zur Seite genommen und gesagt, ich möchte gerne, dass wir Aufklärungsarbeit machen im Kindergarten für die Kinder und auch für die Erzieherinnen, weil ich selber festgestellt habe, dass unsere Kinder sind nicht geschützt, dass die Erzieherinnen nicht in der Lage sind, unsere Kinder auch zu schützen. Und deswegen bin ich auch aktiv, mehr aktiv in Schulen, in Kindergärten und mehr in diesem Bereich auch geworden, weil ich festgestellt habe, dass unsere Kinder sind draußen da, die erleben viele und die haben manchmal keine Ansprechpartner. Und deswegen eine Aufgabe, auch die Eltern zu stärken, Empowerment, Training, Sensibilisierungsarbeit zu machen, wie sie auch reagieren kann, um sich zu empowern und auch die Kinder zu empowern, falls die Empowerment draußen nicht da gibt, die oft nicht gibt.
Mhm. Ja. Wir haben im Vorfeld der Sendung ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie gehen wir dieses Thema an und man sollte ja auch denken oder fragen, warum ist es überhaupt wichtig, über den Alltag, die Alltagserfahrung bestimmter Gruppen zu sprechen, wenn wir doch alle die gleichen Rechte haben, vor dem Gesetzgeber alle gleich sind, nicht nach unserer Hautfarbe, generell unserem Äußeren, unserem Geschlecht, unserer Religionszugehörigkeit beurteilt werden sollten. Winnie Akeri, wenn Sie aber auf Ihre Erfahrungen schauen und das, was Helene Batemona-Abeke gerade auch geschildert hat, ist es umso wichtiger, dass wir es eben doch tun, dass wir doch darüber sprechen. Sehen Sie das auch so?
Ja, selbstverständlich, weil auch schwarze Menschen im Teil der deutschen Gesellschaft sind und es uns auch allen gut gehen sollen und dass man dann keine Bedenken haben sollte, wenn man sein Kind in den Sportunterricht schickt und andere Kinder wollen mit dem Kind nicht in eine Halle schwimmen. Das sollte halt einfach nicht passieren. Und ich finde es halt auch ganz wichtig, dass auch Menschen, also ein Großteil der Menschen hier in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die jetzt nicht aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, dass sie da auf jeden Fall auch sensibler sind und das auch auf dem Schirm haben sollten und dass wir da auch zusammen den Kampf erführen können. Also es kann ja nicht sein, dass nur betroffene Leute, die jetzt von Rassismus und Sexismus betroffen sind, jetzt auch noch Lehrer spielen sollen und dafür verantwortlich gemacht werden, dass sich die Gesellschaft dahingegen bessert. Ich denke, das ist in allem Interesse und da kann man da auf jeden Fall was dagegen tun. So, deswegen finde ich halt Bildung immer am wichtigsten, außerschulische Bildungsarbeit, Erwachsenenbildung, dass man halt da auch über diese Themen spricht, sozusagen auch schaut, die Leute, die von Rassismus betroffen sind und Leute, die auch Privilegien genießen, damit meine ich, dass sie halt jetzt nicht aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft diskriminiert werden, dass sie da sensibilisiert werden, um dass man aufeinander aufpasst und wie gesagt den Kampf dann gegen Rassismus führen kann.
Also ganz stark auch sensibilisiert. Patrice Putras ist Historiker und Migrationsforscher an der Uni in Erfurt. Sie haben eine deutsche Mutter und einen afrikanischen Vater, den Sie aber nicht kennengelernt haben. Wenn Sie auf Ihre Kindheit blicken, Sie sind in der DDR groß geworden, bis dann die Mauer fiel, da waren Sie schon ein junger Mann. Welche Erfahrungen haben Sie als Kind gemacht?
Als Kind habe ich mich vor allen Dingen immer nur gewundert. Also mir sind sozusagen immer Sachen gesagt worden, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe mich sozusagen meiner Umwelt zugehörig gefühlt und mir ist immer mal mitgeteilt worden, dass das vielleicht stimmt, aber eben auch nicht. Und ich habe das ewig nicht verstanden.
Das heißt, Sie fühlten sich nicht ganz dazugehörig? Sie fühlten sich vielleicht auch fremd?
Also ich habe mich dazugehörig gefühlt. Mhm. Mir wurde immer mitgeteilt, dass ich irgendwie speziell anders, außerhalb der Norm bin. So würde ich das heute sagen.
Also Ihnen wurde das gespiegelt, was Sie gar nicht empfunden haben.
Ja, so ist das. Mhm. Und dann irgendwann kommt der Punkt, dass man dann sagt, wenn ihr eben der Meinung seid, dass ich anders bin, dann bin ich das eben auch. Dann kümmere ich mich darum, das herauszufinden. Und dieser Selbstfindungsprozess ist immer wieder auch begleitet gewesen von Unverständnis, warum ich denn das jetzt wolle. Man würde doch sehen, was mit mir los ist und jetzt müsste ich doch nicht noch herausfinden wollen, was eigentlich mit mir los ist. Das ging von der Arbeit, unter Freunden, aber auch in der Familie so, weil die Spezialität in der DDR war, dass man eigentlich als schwarzer Deutscher schwarze Deutsche sehr isoliert gelebt hat, ganz selten Kontakt zu anderen hatte und für mich eigentlich sozusagen die Beschäftigung mit meinen eigenen Erfahrungen, mit Alltagsrassismus, aber auch die Beschäftigung mit sozusagen mit meiner anderen Familienbiografie eigentlich erst nach dem Mauerfall begonnen hat.
Wer hat Ihnen geholfen?
Also mir hat damals die ISD in Berlin sehr geholfen. Also ich bin irgendwie angesprochen worden, ich soll mal vorbeikommen und ich habe in der ISD das merkwürdigerweise Leute gefunden, die ich überhaupt nicht kannte.
Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ich sage es nochmal ganz kurz, ich habe es eigentlich schon erwähnt,
richtig.
Aber nochmal.
Die ich überhaupt nicht kannte, die aber beinahe identische Erfahrungen gemacht haben. Also wir konnten sozusagen über Sachen erzählen, die wir an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten auf ganz ähnliche Art und Weise erfahren haben. Und das war für mich was extrem Besonderes. Also ich würde fast sagen, dass für mich das eine Wende in meinem Leben gewesen ist.
Helene Batemona-Abeek hat kurz die Hand eben gehoben. Sie wollten noch was ergänzen.
Ich wollte nur sagen, zum Gegenteil, also als ich hier kam, ich war so kurz 28 Jahre und ich wusste, wer ich bin, ich wusste meine Wurzel, wo ich herkam. Das heißt, für mich war nicht ein Thema und mit Zeit habe ich festgestellt, hier in Deutschland ist es so ein großes Thema, wer man ist und weil es gab auch andere Zuschreibungen, auch Begrifflichkeit, Schwarz, Afrikaner und anderen komischen Begriffe, die man auch benannte. Und ich habe gesagt, wo bin ich jetzt hier geladen? Warum ist das so wichtig, Menschen zu kategorisieren? Ja, so ist bei mir geworden, dass hier der Herkunft spielt eine große Rolle. Und ich habe so unsicher gefühlt, warum ist das so wichtig jetzt hier in Deutschland?
Also ja. Man muss schon sagen, es ist auch ein Unterschied von der Biografie her zwischen Ihnen dreien gibt es große Unterschiede. Sie sind aus dem Kongo damals gekommen, haben in Kenia auch gelebt. Winnie Akere ist hier geboren und Patrice Poutrous auch. Also das heißt, sie kannten eine andere Welt.
Ich kannte eine andere Welt und für mich wirklich war das kein Thema. Ich wusste, dass ich bin eine Afrikanerin und ich bin hier in Deutschland gekommen, wo die Mehrheit Menschen weiße sind. Das war okay für mich, aber das im Alltag so, das so erleben, egal, diese Alltagsrassismus oder strukturelle Rassismus auf der Arbeit und überall erleben mussten, das hat mich schockiert am Anfang und bis heute. Also das so akzeptieren auch in meinem Beruf. Ich habe damals 14 Jahre lang in der Beratungsstelle Diakonie gearbeitet, haben über 300 Mitarbeiterinnen, war ich die einzige Schwarze. Und erst dann habe ich auch gemerkt, dass ich auch anders behandelt würde, dass auch der Umgang, dass ich kam manchmal auch wie ein Alien, wenn es um manche Themen und wurde klar mit Zeit. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich jeden Tag mich anziehen. Also ich muss eine Gardine haben. Ich muss einen Kampfanzug jeden Tag, um diese ganzen Sachen zu bewältigen. Es war nicht einfach. Mittlerweile, es ist noch nicht ganz einfach, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und zwar, ich habe mich empowered und ich spreche das und das funktioniert.
Sie gehen also aktiv nach vorne. Winnie Akere, Sie sind im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die Patrice Poutrous da auch angesprochen hat. Wie wichtig ist es, dass Sie da so eine Gemeinschaft auch finden in Ihrem Alltag?
Ja, das ist essentiell, weil man ja natürlich auch, wie schon eben angesprochen hat, man da doch schon leider doch negative Erfahrungen macht aufgrund seines Aussehens und seiner Herkunft, was eigentlich total irrelevant und total unwichtig ist, aber leider in dieser Gesellschaft doch schon mal eine stärkere Rolle spielt und da braucht man auch einfach Gleichgesinnte. Genau wie Patrice auch schon eben angesprochen hat, dass er da auch schon Schwierigkeiten hat und man hat ihn halt nicht geglaubt, dass die Erfahrungen, die ihm passiert sind, aufgrund seiner Hautfarbe passiert und deswegen ist es umso wichtiger, dann unter Gleichgesinnten zu sein, um sich auch gegenseitig zu empowern, sich zu stärken und sich auszudrücken, auch miteinander Spaß zu haben und vielleicht auch mal einen erholsamen Raum zu haben, wo man keine Angst haben muss, dass man schräg angeguckt wird oder dass Leute einen in die Haare anfassen oder fragen, wo man jetzt wirklich herkommt, dass man so ein bisschen Urlaub von dem Alltagsrassismus braucht. Deswegen finde ich das umso wichtiger.
Und da sprechen Sie ein Beispiel an, das ich immer wieder gelesen habe, das Beispiel der Haare, dass wildfremde Menschen auf einen zukommen und einem in den Haaren rumwuscheln. Ist das noch so eins der harmlosesten Dinge oder würden Sie sagen, naja, das ist was, das erfahren wir immer wieder, das nervt ganz fürchterlich. Wie gehen Sie damit um?
Also ich finde es nicht harmlos, wenn mich eine Person einfach anfasst, ohne dass ich es erlaubt habe. Ja. Also natürlich ist es jetzt schon ein Unterschied, als wenn mich jetzt jemand irgendwie gewalttätig irgendwie oder schlägt oder verprügelt oder so, aber es ist trotzdem ein Eingriff. Ich habe das nicht bestimmt oder auch nicht erlaubt und das kommt auch mal vor. Es ist jetzt bei mir etwas länger her, aber es kam schon vor, dass ich dann im Bus saß und ein älterer Herr einfach an meinen Zöpfen gezogen hat. Also das, ja, und das überrascht dann immer einen und man kann da nicht auch immer so drauf reagieren, wie man möchte und dann ärgert man sich im Nachhinein, hätte ich nur das und das oder jenes gesagt und deswegen finde ich, dass es keinen harmlosen Rassismus oder positiven Rassismus, wie auch immer, gibt.
Ich würde dazu gerne was sagen.
Ja klar, Patrice Poutrous.
Also ich habe als kleiner, ich glaube nach der Einschulung des Öfteren erfahren, dass Unterstufenlehrer mir unglaublich gerne durch die Haare gefahren sind und ich wollte das einfach nicht. Das ist etwas, was meine Mutter machen konnte damals und nicht irgendwer. Und ich habe mich dagegen gewehrt, ganz instinktiv. Und dann haben meine Mutter und ich richtig Schwierigkeiten bekommen, bis dahin, dass ich in der Kinderpsychiatrie gelandet bin, weil meine zornige Reaktion als abnormal angesehen wurde und nur erklärt werden konnte, dass ich ein psychisches Defizit hätte. Das sage ich auch deswegen, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass ich okay bin. Ich habe meinen Namen.
Patrice Flotros, es tut mir ganz schrecklich leid, dass ich ausgerechnet an dieser sensiblen Stelle unterbrechen muss mit Blick auf die Uhr. Ich gebe Ihnen gleich noch nach den Nachrichten die Gelegenheit, das aufzugreifen. Wir müssen jetzt kurz auf die Uhr blicken. Wir sprechen weiter über die Alltagserfahrung schwarzer Menschen in Deutschland nach den Nachrichten. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es mit der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und wir sprechen heute über Alltagserfahrungen. Wie leben schwarze Menschen in Deutschland? Darum geht es heute. Patrice Poudras hat vor den Nachrichten uns erzählt, wie es für ihn als Kind war, dass auch die Lehrer ihm in den Haaren wuschelten, dass er zunehmend dagegen aggressiv auch reagiert hat und dass das starke Konsequenzen hatte. Patrice Poudras, Historiker und Migrationsforscher an der Universität in Erfurt. Sie haben erzählt, Sie sind dann in der Kinderpsychiatrie gelandet. Wie war das? Erzählen Sie ruhig weiter nochmal, knüpfen Sie nochmal an.
Also an die Zeit in der Kinderpsychiatrie, außer dass das mehrere Monate gedauert hat, habe ich kaum Erinnerungen. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß nur, dass meine Mutter über längere Zeit kämpfen musste, um mich dann wieder herauszubekommen. Warum ich das eigentlich erzählt habe, hat zwei Gründe. Das eine ist, und da gibt es in meinem Leben keinen Unterschied, ich bin zwischen älterer Herr, keinen Unterschied zwischen der Kindheit und auch der Gegenwart. Es gibt offensichtlich eine Haltung bei vielen Menschen in der Gesellschaft, dass Leute, die irgendwie von einer vermeintlich natürlichen Norm abweichen, dass man denen gegenüber auch anders auftreten kann. Zum Beispiel distanzloser. Und das ist etwas, was mich im Alltag immer wieder schockiert und irritiert hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, dass es unglaublich schwer ist, mit Leuten, die das nicht erfahren haben, darüber vernünftig reden zu können. Dann bekommt man immer so gespiegelt, hab dich nicht so, das ist doch nicht so schlimm. Aber ich will nur mal noch mal darauf hinweisen, warum das mit den Haaren was sehr Spezielles ist. Also das ist eine sehr persönliche und sehr private Geste. Wer geht wem wann durch die Haare? Und glauben zu können, aus irgendeiner Faszination heraus sozusagen diese Grenze einfach überschreiten zu können, da steckt sozusagen so ein ganzer Komplex von Annahmen darüber, wer was wann sich bieten lassen muss oder sich nicht haben sollte und dann noch eigentlich froh sein könnte, dass er hier ist. Es ist sozusagen ein richtig fetter Rattenschwanz hinten dran, dass ich sozusagen jedes Mal, wenn es darum gehe, mich unglaublich errege und es auch nicht besser geworden ist über die Jahre.
Das klingt danach, als müssten Sie dafür kämpfen, jederzeit, dass Sie einfach so genommen werden, wie Sie sind und dass da nicht irgendwelche Stigmata drüber gestülpt werden. Ist das so? Empfinden Sie das so?
Ja, das ist so. Ich bin eigentlich ein relativ blasser, älterer Herr. Ich hatte, aber schon seit meiner Kindheit ist mir immer mitgeteilt worden, dass ich auf der einen Seite anders bin und auf der anderen Seite mir das doch gefallen lassen müssen. Und das hat bei mir extreme Verwunderung immer hervorgerufen, was das eigentlich bedeuten sollte und woher das kommt. Und für mich, das hatte ich vorhin ja gesagt, war die ISD ein Ort, an dem ich sozusagen Schritt für Schritt lernen konnte, damit anders umzugehen. Aber wirklich leichter geworden ist es dadurch nicht. Mhm.
Helene Bartemona-Becke, in der Nachrichtenpause hatten Sie kurz erwähnt, dass Sie zu dem Thema Haare auch noch etwas beisteuern möchten.
Ja, zwei Sachen. Erfahrungen mit kleinen Kindern in Kinderwagen schon. Als ich hier kam, mein heutiger 23-jähriger Sohn war ein Jahr alt. Und in Kinderwagen, Menschen haben immer gefummelt auf seine Haare oder Haut und zu sagen, wie süß er ist. Und ich hatte keinen guten Gefühl. Und dieser arme Kerl muss ich immer so verteidigen, indem er sein Gesicht immer versteckt habe. Und es ging auch weiter mit allen Kindern so. Und wenn ich mit den Kindern heute spreche, die fanden das nicht gut. Und bis heute, die haben diese Angst. Immer wenn jemand versucht, ins Gesicht mit der Hand, die drücken das weg. Weil für mich als Traumaberaterin denke ich, das ist auch Trauma, immer fremde Leute, Babys anzufassen. Ich finde, ich wäre nie auf die Idee kommen, sowas zu machen. machen. Und ich möchte sagen, das ist nicht toll für die Kinder. Und auch angesichts der Haare bei mir auf der Arbeitsplatz war auch so nicht anders, als was Patrice erzählt hat. Ich trage gerne Kopftuch selber, nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern als Mond. Ich finde das super. Und ich merke, dass ich von der immer bestellt, immer meine Kopftuch oder auch meine Kleider aus selbst genähte Kleider aus Stoffe aus verschiedenen Ländern Afrika und Schmuck immer so haben, dabei so haben, wenn wir Pressekonferenz oder auch Dienstfotos, um einfach zu zeigen, wie die Firma interkulturell offen ist. Und das habe ich auch mehrere Jahre mitgemacht, bis irgendwann fand ich ganz komisch, dass ich derjenige, der immer bestellt werde, extra Sachen zu haben. Und eines Tages habe ich gesagt, nee, das mag ich nicht. Und dann bin ich nicht mehr Lieblingskind geworden. Mhm. Also seitdem habe ich gefragt, warum soll ich immer, bin der Einzige, der immer das mag. Und mir haben gesagt, mein Gott, das ist nicht so schlimm. Wir finden das schon auch auf dem Foto, wenn auch Menschen sieht, dass auch dass andere Menschen, andere Kulturen beschäftigt werden. Und seitdem habe ich gemerkt, dass ich bin einfach so wie ein Instrument, so wie eine Dekoration für diese Firma. Und dann habe ich protestiert, habe ich nicht mehr mitgemacht und dann bin ich nicht mehr, dann wurde ich gemobbt. Und zwar so offensichtlich, dass ich irgendwann kündigen musste oder gehen musste. Ich konnte, als ich in diese Strukturen nicht das sprechen, weil ich brauchte meinen Job, aber ich merkte, irgendwas stimmt nicht. Ich habe so unwohl gefühlt, auf die Arbeit zu gehen. Manchmal war ich krank und irgendwann bin ich weggegangen. Und danach, erst danach, dann konnte, als ich in eine sichere Räume, so wie die Kollegin erkennen gesagt haben, dass man manchmal braucht man sichere Räume, Safe Space. Erst dann konnte ich diese ganzen Sachen, die nicht normal war, sehen können. Aber als ich in diese Strukturen, weil ich brauchte diese Arbeit und ich war unter dieser Mehrheit weiße Kollegen, konnte ich das nicht, ich habe nicht getraut, das zu sagen. Ja? Aber das gibt's. Und Menschen afrikanischer Abstammung, People of Color, die leiden darunter.
Das sind die Alltagserfahrungen, über die wir heute sprechen hier in der Lebenszeit. Wie leben schwarze Menschen in Deutschland? Sie können uns weiter anrufen, 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Ich sage sie nochmal, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir haben einige Zuschriften und Anrufe, da geht es auch um den Begriff schwarze Menschen, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Ich möchte jetzt John Ehret noch mit in die Runde holen, der schon länger in der Leitung ist. Vor ein paar Jahren haben Sie Schlagzeilen gemacht. Als erster Schwarzer in Baden-Württemberg wurden Sie zum Bürgermeister gewählt in der Gemeinde Mauer nahe Heidelberg. Jetzt am Telefon. Freue mich, dass Sie sich die Zeit heute Vormittag genommen haben. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Enzimmer.
Als schwarzer Mensch in Deutschland, wir haben hier schon einiges gehört. Das ist oft nicht so einfach. Stigmatisierung, fehlender Respekt, Distanzlosigkeit haben wir auch gehört. Sie haben in mehreren Interviews zur Wahl damals gesagt, Sie hätten nie Probleme wegen Ihrer Hautfarbe. Ist das so?
Also ich hatte es auch zugehört die ganze Zeit, schon die Diskussion, schon seit 10 Uhr. Deswegen freue ich mich jetzt auch die Gelegenheit mal zu haben, es mal ein bisschen anders darzustellen. Also ich muss tatsächlich sagen, auch die Geschichte mit den Haaren ist mir auch wieder eingefallen. Sie haben vollkommen recht, auch das war bei mir hier in Mauer, als ich als kleiner Junge mit 6, 7 Jahren hier nach Mauer gekommen bin. Ich bin in Karlsruhe geboren. Auch das war ein Thema, das mir viele, vor allen Dingen ältere Leute, tatsächlich in die Haare fassen wollten. Ich kann allerdings sagen, dass sie mich immer gefragt haben. Das ist natürlich eher rhetorische Frage. Darf ich dir mal in die Haare fassen und schon die Hand ausgefahren? Das ist wohl richtig, aber letztendlich kann ich sagen, dass ich immer gefragt wurde und hätte die Möglichkeit gehabt, Nein zu sagen. Es war aber auch ein Akt, fand ich, nicht eine Distanzlosigkeit, sondern einfach eine Besonderheit, weil die Leute vielleicht nicht die Chance hatten, einen schwarzen Jungen, der mit seinen grausen Haaren, mit dem Lockenkopf vor ihnen standen, mal wirklich in die Haare fassen zu können. Und ich habe es eher so empfunden, dass es keine Respektlosigkeit oder Distanzlosigkeit war oder gar eine rassistische Handlung war. Es war einfach was Besonderes. Das ist genauso, wenn diese Besonderheit, das ist vollkommen normal, denke ich mir, das ist menschlich, wenn wir irgendein Auto sehen, was wir noch nie gesehen haben, oder wenn wir ein Hotel in einem fernen Land sind, so 7 Sterne, Dubai oder so, das sind alles solche staunende Sachen, wo man gerne mal anschauen, anfassen oder will. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich in Südkorea war, da war ich mit meiner damaligen Freundin, blonde Frau, und stellen Sie sich vor, auf dem asiatischen, sag ich mal, jetzt außerhalb der Städte, da war auf einmal die blonde Frau, die Begierde der Kinder vor allen Dingen, die dann einfach mal die langen Haare der blonden Frau anfassen wollten. Also ich sehe das gar nicht so kritisch, wie jetzt vielleicht die Vorredner das gesehen haben.
Kann ich da mal kurz
ein? Vinia Kheri als Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, genau. Müssen Sie was erwidern, klar.
Ja, also das ist ja ganz, lass mich noch mal kurz zu anreißen. Genau, also Sie hatten jetzt das Beispiel gebracht von Ihrer Freundin, die da im Urlaub in Südkorea da aufgrund ihrer blonden Haare bewundert wird. Das mag sein, dass sie da auch als anders gilt, aber bei uns ist es ja so, dass uns das ja auch im Alltag immer unkontrolliert passiert. Und man ist ja auch Staatsbürger dieses Landes und trotzdem wird man fremd gemacht oder fremd markiert. Und ich finde es halt schon sehr bemerkenswert, sich mit einem Auto oder mit, Sie haben ja gerade gesagt, das ist ja schön, eine Attraktion zu sein, dass Sie jetzt ernsthaft Menschen mit Auto und Gegenständen zusammenbringen, das erschließt sich mir gerade nicht. Das verwundert mich ehrlich gesagt. Genau, deswegen wollte ich auch nur sagen, auch wenn das jetzt nur im Urlaub passiert, man kann immer noch das Land verlassen. Da hat Ihre Freundin da Glück. Und bei uns ist es halt so, auch wenn man hier lebt, schon seit 30, 40, 50 Jahren und hier arbeitet, Steuer zahlt, ein politisches Amt hat, wie auch immer, dass das trotzdem passiert wird, dass Leute distanzlos sind. Und man kann sich dem halt nicht entziehen oder entfliehen.
John Ehret, ich würde auch gerne was dazu sagen.
Ganz kurz nur vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch zum Hintergrund. John Ehret, Sie haben gesagt, Sie haben zugehört, auch seit 10 Uhr, und wir haben auch über Kindheit gesprochen, über das Aufwachsen und erlebt das oder erfahren, dass das sehr unterschiedlich war bei den einzelnen Gesprächsgästen hier. Auch bei Ihnen war es ganz anders wieder. Sie haben einen schwarzen US-amerikanischen Vater, den Sie nie kennengelernt haben. Sie sind, nachdem Ihre Mutter erkrankt ist, in ein Heim gekommen und dann mit 6 Jahren von einer deutschen Familie adoptiert worden. Glauben Sie, dass Ihr Hintergrund möglicherweise auch mit dazu geführt hat, dass Sie es ein bisschen anders sehen können auch als die Gäste sonst?
Also vollkommen richtig. Also das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Also das ist natürlich auch immer eine Geschichte, wie man selbst damit umgeht. Der Patrice hat es vorhin auch erwähnt, dass es natürlich auch Leute gibt, die damit jetzt im ersten Moment dann nicht so gut umgegangen sind oder konnten, gar keine Frage, dass sie dann sogar gelandet sind in einer Psychiatrie. Das ist jetzt gar nicht, will ich jetzt gar nicht wertschätzen. Ich wollte nur meine Erfahrungen mitteilen und ich sage, ich habe dafür Verständnis immer schon gehabt, und es kann natürlich schon sein, dass ich mit 6 Jahren auch in eine deutsche Familie gekommen bin und bei mir niemand gesagt hat, ich bin etwas Besonderes oder was anderes. Ich habe das natürlich selbst auch gewusst. Und logisch, man guckt in den Spiegel. Aber auch die Mitschüler, die haben mir in der Hinsicht nie etwas Negatives mitgegeben. Natürlich gab es auch Leute, die dann auch das Kleine, wie immer schön, heutzutage darf man das ja gar nicht sagen, Neger. Ja, aber auch das, muss ich sagen, bin ich damit umgegangen und habe gesagt, okay, es ist für mich keine Beschimpfung, in dem Fall, wenn eine ältere Dame hier im Dorf aufgewachsen, die Neger sagt.
Gerade können wir bitte auf dieses Wort verzichten, ich finde das unmöglich. Also es ist halt immer noch eine rassistische Zuschreibung. Ich würde auch bitten, da das N-Wort zu benutzen, das zum Schreiben, weil ich finde, das geht gar nicht. Ja, tut mir leid.
Können wir uns sicher darauf einigen, das war als Beispiel gemeint.
Es gibt dann ein anderes N-Wort zum Beispiel, was viel schlimmer ist, und das wollte ich auch
ja,
nicht.
Ja, aber ich finde, das ist auf der gleichen Kategorie. Also okay. ich würde mir echt wünschen, dass wir da achten, welche Sprache wir halt verwenden.
Ja, Kheri, ich denke, darauf können wir uns einigen, und ich habe es auch als in Anführungsstrichen und als Erlebnis und Erfahrungsbericht so rausgehört. John Ehret, aber man merkt ja schon, es ist ein sensibles Thema, mit dem Sie in Ihrem Alltag anders möglicherweise auch konfrontiert wurden. Man könnte sagen, Sie haben Ihre Hautfarbe vielleicht auch ein wenig nutzen können, damals zu Zeiten des in Deutschland ja sehr populären US-Präsidenten Barack Obama, dessen Slogan "Yes, we can", den konnte man auf Ihrer Homepage auch lesen, dann als es zur Wahl ging.
Also da, ich habe jetzt die Hautfarbe nicht positiv genutzt. Also das kann ich, glaube ich, jetzt ganz klar sagen. Es geht um den Menschen, das haben wir ja auch schon mehrfach gehört. Es geht um den Mensch und nicht um die Hautfarbe. Das ist auch ganz klar. Es war letztendlich aber auch das, weil wir das drüber gesagt haben, dass es keinen positiven Rassismus gibt, bin ich auch nicht ganz der Meinung, müssen wir natürlich auch definieren, was man darunter versteht. Letztendlich bin ich der Meinung, wenn man einfach eine andere Hautfarbe hat, man wird anders wahrgenommen. Man wird anders wahrgenommen. Und es gibt auch genug Menschen, die das auch positiv wahrnehmen. Also es ist nicht immer so, dass es negativ wahrgenommen wird. Also das wollte ich nur damit auch sagen. Meine Wahl zum Beispiel, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn Leute das negativ empfinden gehabt hätten hier in Mauer oder auch in der Umgebung, dann hätte ich kein Bürgermeister werden können. Also das muss man auch klar sagen, mich haben 60% der Leute gewählt. Bei einem Gegenkandidaten, jetzt habe ich eine Wiederwahl im März vor mir, mal schauen, wie es da aussieht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es niemand an der Hautfarbe positiv wie auch negativ festgemacht hat.
Und Sie waren in Ihrer Zeit vor dem Bürgermeisteramt beim Bundeskriminalamt, machten dort eine Ausbildung zum Kommissar und Diplom-Verwaltungswirt. In einem Artikel auf Spiegel Online habe ich gelesen, dass Ihre Vorgesetzten sogar einmal vergessen haben, dass Sie Schwarze sind und Sie auf eine Neonazi-Veranstaltung geschickt haben. Stimmt das?
Das ist so richtig, ja. Das ist halt auch so, dass auch mein Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder auch die Bürger, die sehen mich gar nicht mehr als Schwarzer, sondern die sehen mich ganz normal, so wie andere Menschen auch. Also das ist tatsächlich so, dass man einfach auch sagen muss, wenn man sich ein bisschen auch mehr oder weniger drauf einlässt, jetzt in meiner Person, dass es dann auch definitiv auch positiv gewertet wird und nicht negativ.
Wobei man ja auch sagen muss, es gibt die Zahlen, die sagen ganz klar, dass es rassistische Diskriminierung gibt, Übergriffe. Wir haben Beispiele auch gehört, wo Menschen einfach aufgrund ihrer Hautfarbe anders behandelt werden. Knapp die Hälfte aller hier lebender schwarzer Menschen hat Erfahrungen diesbezüglich in den zurückliegenden Jahren gemacht. Das hat eine Erhebung auch der EU nochmal ergeben. Wenn Sie sagen, Sie haben ganz andere Erfahrungen gemacht, Sie haben schon erklärt, wie das zustande kommt. Aber würden Sie sagen, das hat durchaus auch mit der Umgebung, mit dem Umfeld zu tun? Da haben Sie auch ein bisschen Glück gehabt.
Definitiv. Also ich bin auch in Heidelberg da zur Schule gegangen, Gymnasium gemacht. Und Heidelberg, das ist einfach schon immer so gewesen, dass auch die amerikanischen Soldaten hier stationiert waren. Und deswegen ist es, sage ich jetzt einfach mal, auch für die Stadt Heidelberg kein Fremdsein gewesen, wenn jetzt Schwarze durch das Stadtbild unterwegs sind. Natürlich auch sehr viele Touristen, auch sehr viele Asiaten. Also das ist einfach ich sage jetzt mal, hier in Heidelberg ist definitiv kein Ursprung von rassistischer Meinungen definitiv nicht.
Patrice Poutras, ich hatte Sie vorhin kurz unterbrochen. Sie hatten auch noch einen Einwand.
Also erstmal wollte ich sagen, dass es ein schönes Beispiel ist, dass wir nicht alle gleich sind, dass wir nicht alle über unser Äußeres definiert werden sollten. Dass es einen Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg, glaube ich, richtig, gibt, der sich dazu deutlich anders äußert, auch aufgrund seiner Erfahrung. Das Einzige, womit ich ein Problem habe, ist genau der Punkt, zu behaupten, dass es von uns abhängen würde. Sozusagen von jedem Einzelnen abhängen würde, wie er wahrgenommen wird. Dem muss ich einfach widersprechen. Ich habe mich nie als irgendwie anders wahrgenommen, sondern mir ist es mitgeteilt worden, dass ich anders bin. Und ich habe ganz lange versucht herauszufinden, woran das liegt, was ich besser machen könnte. Und ich konnte nichts besser machen. Es haben sich immer wieder dieselben Situationen eingestellt. Die Schwierigkeit, die insgesamt daran liegt, ist, dass es sich nicht einfach nur um ein Fehlverhalten handelt, sondern es hat auch was mit der Selbstwahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland zu tun, die sozusagen Abweichung und das nicht nur in einem rassistischen Sinne, auch in einem anderen Sinne, damit ganz schwer umgehen kann. Wenn man sozusagen in einer liberalen, multikulturellen und was auch immer Gesellschaft aufgewachsen ist, ist es vielleicht leichter. Aber dann sozusagen sofort den Schluss zu ziehen, dass die Leute, die Probleme in dieser Gesellschaft haben, sich gefälligst noch mal fragen sollten, was sie anders machen müssen. Das ist sozusagen genau der Modus von Alltagsrassismus, unter dem unglaublich viele Menschen leiden und eben manche nicht.
John Eret, direkt angesprochen. Sie haben Ihr Beispiel uns eindrücklich geschildert. Wir haben andere Beispiele gehört. Ich habe Sie nicht so verstanden, dass Sie das verallgemeinern wollen, was Sie erlebt haben. Aber der Einwand von Patrice Poutrous, dass wir sehr sensibel damit auch umgehen müssen, der Frage, ist man da möglicherweise auch selber dran schuld, in Anführungsstrichen. Was sagen Sie dazu?
Also vollkommen richtig, natürlich müssen wir mit dem Thema sensibel umgehen und selbstverständlich habe ich es nicht verallgemeinert, das ist vielleicht dann falsch rübergekommen. Letztendlich habe ich mich, weil Sie haben es angesprochen, vor ziemlich genau 8 Jahren, als ich Bürgermeister wurde, mich auch geärgert über die Presse, weil es eben so hoch stilisiert wurde, dass ich als erster deutscher, schwarzer Bürgermeister mindestens von Baden-Württemberg, es gibt sogar Stimmen, die sogar vielleicht sagen von ganz Deutschland. Ja, letztendlich hat es mich auch geärgert, dann habe ich auch viele Journalisten gefragt, ja, ist es denn wirklich so was Besonderes, dass man darüber Meldungen oder dass man da so dermaßen berichten muss. Und letztendlich sind wir da alle übereingekommen. Eigentlich ist es schade, traurig, dass wir das machen müssen, aber irgendwo ist es eben noch keine Normalität, weil es halt eben der Erste ist und so. Das sind dann aber auch wieder diese Mechanismen, dass es als die erste Frau einen Ministerposten übernommen hat oder so, ja, oder jetzt unsere Kanzlerin, ja, also die erste Frau als Kanzlerin. Das sind einfach Mechanismen, die in der Gesellschaft normal sind, was Besonderes darzustellen und danach wird es dann aber auch wieder mehr oder weniger dann in eine gewisse Gleichgültigkeit abtauchen.
00800 446 44464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können und sollen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und uns angerufen hat Frau Besmil aus Bremen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind 27 Jahre alt, steht hier, und Ihr Vater ist aus Afghanistan. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, das ist richtig. Also ich bin die Tochter eines Afghanen und mein Vater ist vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen, damals die Russen. Meine Mutter ist auch Deutsche und ich selber fühle mich auch als Deutsch. Ich bin in Deutschland geboren, in Bremen und auch aufgewachsen.
Verstehe es irgendwie ganz Merk schlecht. Ich weiß gar nicht,
ob ja, ist eine relativ schlechte Telefonqualität.
So. Schade.
Wir versuchen es nochmal. Sprechen Sie nochmal weiter. Wir gucken mal, ob wir Sie jetzt besser verstehen.
Ja, ich bin jetzt mal hier nach vorne gegangen. Also ich wollte sagen, dass ich die Tochter eines Afghanen bin, die Mutter einer Deutschen und selber eben mich auch deutsch fühle. Ich bin in Deutschland geboren und erlebe immer wieder, wie schwierig es ist, für andere Leute das zu akzeptieren, dass ich deutsch bin. Und aus diesem Grund habe ich heute angerufen, um Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, Sie können mich jetzt besser verstehen.
Ja, wir können Sie jetzt besser hören.
Super. Genau, ich wollte Ihnen erzählen, ich habe also Medizin studiert und hatte vor 2 Jahren ungefähr mein praktisches Jahr begonnen in einem Krankenhaus und wir waren damals auf Visite mit dem ganzen Team, mit vielen Ärzten und auch mit dem Chefarzt und eine polnische Krankenschwester war mit dabei und er fragte, wie ist nochmal Ihr Name? Und dann sagte sie den, und das war eben ein polnischer Name, und sagte, ja, das ist so wie hier in Deutschland Müller oder Meier. Und dann fing er eben an, alle zu fragen, wie ist Ihr Nachname, bedeutet das was, wie ist Ihr Nachname? Und jeder sagte, nein, mein Name bedeutet nichts, das ist so und so. Und ich war dann als letztes dran und sagte, mein Nachname ist Besmil und er bedeutet auch nichts, soweit ich weiß. Und dann sagte er, nein, bedeutet das nicht. Eine junge Frau geht runter zum Wasser, zum Brunnen und holt Wasser. Und Sie merken, ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich das erzähle.
Das rührt Sie sehr an. Ja, das hört man sehr. Frau Besmil, vielleicht können wir das in die Runde geben als eine Erfahrung, die, ja.
Sie müssen sich vorstellen, man ist als Ärztin, man arbeitet als Ärztin und wird dann da so runtergemacht. Also hinterher kamen meine Kollegen zu mir und meinten, oh Gott, sowas haben wir noch nie erlebt. Und ich hatte es auch gar nicht geplant, dass ich jetzt hier weine, sondern ich wollte eigentlich ganz professionell sein, aber es bewegt einen eben noch und ich musste dann immer weiter mit diesem Chefarzt arbeiten und habe ihm das nie gesagt und es belastet mich eben. Und heute arbeite ich in einer Arztpraxis und habe gerade gestern mit ihm telefoniert und immer noch ist dieser Groll in mir, dass jemand mich so diffamiert hat dafür, dass ich anders aussehe und einen anderen Namen trage.
Frau Besmil, ich möchte gerne Winnie Akeri noch fragen, die als Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland sicher viele Beispiele kennt, die ja auch nahe gehen, was sie empfiehlt, wie man mit so etwas umgehen kann.
Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie hier Ihre Geschichte geteilt haben. Sie müssen sich jetzt auch nicht schämen, dass Sie auch emotional geworden sind, weil passiert halt einem, es ist auch einfach zu viel, man ist auch ein Mensch und muss seine Rechnung bezahlen, weiß ich nicht, muss Sonntag zu seinen Eltern fahren oder Angehörige fliegen und dann kommt das noch on top und das ist, wie Sie schon sagen, man leistet total viel und macht und dann wird man doch als anders markiert und diffamiert. Ja, mein Tipp ist es einfach, das auszusprechen, weiß ich nicht, wenn man oral eher, also mündlich gerne sich ausdrückt, das Kunst zu tun, ein Tagebuch zu schreiben oder was mir auch immer hilft, mit Gleichgesinnten in der Community zu sein.
Das mache ich auch.
Ich danke Ihnen allen an dieser Stelle wieder die Pause der Nachrichten und wir hören uns gleich wieder, können weiter diskutieren, wie leben schwarze Menschen in Deutschland, unser Thema heute hier in der Lebenszeit. Weiter mit Petra Enzminger am Mikrofon und dem Thema Alltagserfahrungen. Wie leben schwarze Menschen in Deutschland? Und wir haben im Laufe dieser Sendung schon erlebt und erfahren und gehört, dass es doch ein sehr sensibles Thema ist, eben auch, weil es um Verletzungen geht, verbaler Art. Erstmal haben wir eben auch gerade erzählt bekommen. Aber umgedreht will man ja auch nichts falsch machen, niemanden verletzen. Das geht mir als in Anführungsstrichen weißer Frau auch so. Ist das übertrieben? Was wünschen Sie sich da für einen Umgang, Winnie Akeri? Wenn wir das Beispiel nochmal aufgreifen von der jungen Frau, die als Medizinstudentin über ihren Namen eine Herabsetzung erfahren hat, die sie so beeindruckt hat, dass sie eben gerade auch in der Schilderung nochmal sehr ergriffen war. Was wünschen Sie sich für einen Umgang?
Ja, natürlich wünsche ich mir einen bedachteren und sensibleren Umgang, aber leider kann man das nicht von allen Leuten oder Menschen erwarten sozusagen. Also es wäre schon so das Ideal für mich, aber mir würde es auch schon helfen, wenn auch jetzt, wie die junge Dame geschildert hat, wenn sowas passiert, dass die Leute, die im Raum sind, da vielleicht nochmal drauf eingehen oder auch vielleicht mit dem Arzt reden und sagen, ey, du bist da gerade zu weit gegangen. Das ist mir, was ich mir so wünsche, ist eine Zivilcourage, dass auch Leute das mitbekommen und einen auch vielleicht unterstützen.
Mhm. Würde ich würde gerne was dazu sagen. Mhm.
Patrice Poutrous, Sie haben zugehört. Sie sind Historiker, Migrationsforscher an der Universität Erfurt und uns von Berlin heute auch zugeschaltet.
Ja. Mhm. Ich wollte sagen, dass nochmal darauf hinweisen, dass es nicht so ist, dass eine solche Erfahrung jeden Tag und andauernd begegnen. Aber es ist so, dass sie einen nicht mehr loslassen. Das, genau wie der jungen Frau das eben passiert ist, dass einen sowas emotional überwältigt und dass manchmal nur sozusagen einen Satz braucht und dann diese sozusagen sich vor einem diese ganzen Gefühle wieder ausschütten. Mhm. Das ist das eigentliche Problem mit solchen Alltagserfahrung, dass es nicht nur darum geht, wie oft oder ob überhaupt, sondern dass es sehr schwer ist, damit vernünftig umgehen zu können und dass man dabei wirklich auch Hilfe und Unterstützung, wie meine Vorrednerin eben gesagt hat, braucht. Denn solche Erfahrungen können für den, der sie gemacht hat oder die, die sie gemacht hat, eine Prägung hervorrufen, die unglaublich viel Energie und auch Zeit kostet. Und das ist sozusagen eigentlich das Bedeutsame in einem negativen Sinne von solchen Erfahrungen.
Mir ging es auch nochmal um die Frage, wie wichtig es tatsächlich ist, in so einem Moment es auch anzusprechen. Wir haben von unserer Hörerin gehört, dass sie die Kraft da in dem Moment nicht hatte und sich aber auch noch ärgert. Und möglicherweise, jetzt nicht in diesem Fall, aber gibt es ja auch Missverständnisse, wo es ganz wichtig ist, dass man miteinander redet. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das tatsächlich, dass man diesen Mut auch immer wieder findet? Oder ist das überhaupt möglich? Oder ist es für jemanden, der ständig betroffen ist, auch einfach zu viel?
Ja, aber das ist ja, das überrascht ja einen so. Man kann da nicht immer drauf vorbereitet
genau
sein.
Genau so ist
das. Das ist ja das Schlimme. Und Sie haben mich ja gefragt, was ich mir wünsche. Natürlich wünsche ich mir eine Gesellschaft oder einen Ort, wo sowas nicht passiert, wo man halt nicht als anders wahrgenommen wird und herabgesetzt wird. Das ist mir, was ich mir natürlich wünsche. Aber das wird eine ganze Zeit dauern, bis ich das auch wirklich, bis das auch wirklich passiert. Aber sich so wirklich drauf vorbereiten oder was man da besser machen kann, das ist ja das Schlimme. Das kann man tatsächlich nicht.
Und, Helene Batemona Abeke.
Ja. Ja. Ich glaube, zu der Frage, was man machen kann, wir haben jetzt genug Beispiele gehört von Hörer und von Hunzieher im Studio gehört, Beispiele für Alltag Rassismus und auch strukturellen Rassismus, so dass jeder ein Gefühl haben, der behauptet, hat, dass es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Ich würde gerne, dass wir über Verbesserungsmaßnahmen, ich würde gerne einige hier vorstellen. Mhm. Und zwar in der ersten Linie ist für die betroffenen Menschen Empowerment, dass sie sich so stärken kann, wie sie damit umgehen kann. Wir haben zahlreiche Beispiele auch gegeben. Und wie die Kollegin Akedi sagt, dass es ist immer überraschend, dass so Situationen, man plant nicht. Man ist in der Bahn und plötzlich passiert was. Plötzlich wird man was gefragt. Man ist in Interviews und dann passiert was. Ich habe das mehrmals, ich bin in der Öffentlichkeit und ich habe mehrmals erlebt. Das heißt, man kann nicht sagen, wie soll ich jetzt reagieren, weil erstmal man guckt, man sieht, man ist alleine. Ich bin hier alleine. Keine sagt was. Wichtig wäre Zivilcourage von allem. Wir den betroffenen Menschen, wir empowern uns, reicht aber nicht. Wir brauchen eine Gesellschaft, die solidarisch, die auch Zivilcourage zeigt und so sagt, wo man auch sich einschalten kann. Ich habe mir gewünscht, dass einer von diesen Menschen in dieser Visite war, ihm gesagt habe, was soll das sein? Um einfach zu zeigen, dass das stimmt, was nicht hier. Wir hier in Köln mit unserem Verein Pamoja Afrika und mit anderen Organisationen. Wir haben jetzt ein Konzept, die wir nennen Awareness-Strukturkonzept. Was ist dieses Awareness-Konzept? Wir sagen, das ist ein Konzept der Sicherstellung des Schutzes für den Betroffenen. Die Menschen, die immer Alltag Rassismus oder auch strukturellen Rassismus täglich erlebt, die sollen auch nicht bei Veranstaltungen oder bei Interview oder jetzt auch bei dieser Radiosendung jetzt oder im Kindergeburtstag einfach so weiter die Produktion von Rassismus erleben.
Mhm. Das heißt, es geht um ein präventives
Projekt. Es geht um ein präventives Projekt und auch als eine Methode zum Bekämpfen Rassismus und Diskriminierung. Das ist jetzt in Bearbeitung und das werden wir öffentlich in den nächsten 2-3 Monaten veröffentlicht, sodass jede Organisation, jeder Mensch das auch adoptieren können. Und noch zweites, dass die ich als Trauma-Beraterin möchte ich nur sagen, dass es ist nicht unsere Aufgabe, wir Menschen, die von Rassismus betroffen, die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu erziehen, wie die mit den Menschen umgehen. Mhm. Es ist Zeit, dass Deutschland sich mit ihren eigenen Dämonen auseinandersetzt, die Geschichte, warum es ist so, warum diese Angst, warum Menschendiskriminierung, warum diese Machtspiele, warum andere Menschen werden anders behandelt in Deutschland. Dass die sollen gucken auf ihre Geschichte, was passiert in der Zweiten Weltkrieg oder was jetzt noch passiert mit dieser AfD-Geschichte und sprechen und sich auseinander damit setzen und Konzepte entwickeln, wie die Gesellschaft anders Menschen annehmen können. Es soll auch strukturelle, weil ich denke, das ist, wo es acht über diese Einzelperson können wir vielleicht noch sprechen. Aber mit den Gesetzen, das ist eine Katastrophe. Und jetzt, wir sehen auch dieses neue Urteil wegen dieser N-Wort, dass man kann diese N-Wort benutzen. Das spiegelt, wie struktureller Rassismus angeankert ist in der deutschen Gesellschaft.
Ich möchte an dieser Stelle den einzigen Politiker in der Runde doch auch noch mal mit ins Boot holen. John Ehret, als Bürgermeister von Mauer sind Sie Kommunalpolitiker. Das heißt, die großen Themen, die spielen bei Ihnen nicht so die Rolle. Wir haben gerade gehört, wir brauchen mehr Zivilcourage, auch wenn es um den Umgang etwa mit der AfD geht. Wie erleben Sie das als Kommunalpolitiker? Haben Sie das Gefühl, wir müssen da noch eine Menge aufarbeiten? Wir müssen da noch mal ran und auch unsere Geschichte ein bisschen anders betrachten und verarbeiten?
Also zum einen, ich bin auch im Kreistag, ich bin Kreistagsabgeordneter vom Rhein-Neckar-Kreis, das ist der größte Kreis in Baden-Württemberg. Also von daher bin ich auch mit solchen Sachen betraut. Also zum Beispiel auch im Kreistag, Rhein-Neckar-Kreis, haben wir jetzt ganz aktuell nach der Kommunalwahl die AfD als Fraktion tatsächlich mit drin. Wie wir es so schön sagen, hier in meinem Gemeinderat in der Gemeindemauer spielt das keine Rolle. Da spielt auch die AfD keine große Rolle, wie auch in den meisten ländlichen Bereichen teilweise hier auch keine Rolle spielt, muss man ganz klipp und klar sagen. Ich sehe es ähnlich, dass wir uns strukturell damit auseinandersetzen müssen, aber ich sehe es anders, und zwar gerade aus der Kommune heraus. Also jeder einzelne Bürger ist aufgefordert, Zivilcourage zu zeigen und diese Situationen oder diese Erlebnisse, die man dann hat, oder dass, wenn dann jemand mitbekommt, dass jemand diffamiert wird, dass man dann versucht, zusammenzustehen. Und es muss dann nicht aus der Community heraus sein, sondern es erwarte ich von jedem Bürger. Also sprich, das ist genau das, dass es anfangen muss in den kleinen Zellen sozusagen und dann nach außen eine große Wirkung gibt. Und ich denke schon, auch jetzt in meiner Gemeinde, auch jetzt wird rassistisch, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, auch mit diesem N-Wort. Zu meiner Kindheit, da gab es Schaumküsse, ja, die hießen so. Und das ist genau das, also die strukturelle wird doch aufgearbeitet, es wird doch schon dran gearbeitet. Es gibt aber auch die Schnitzel, also Zigeunerschnitzel gab es früher. Das ist auch nicht mehr gewünscht. Also man hat eben in nicht nur Baden-Württemberg, in Deutschland schon erkannt, dass man vielleicht so strukturelle Geschichten einfach ausmerzt. Also ich glaube schon, aber man muss die Menschen erreichen. Ja, trotzdem wird dann immer noch von einem Schaumkuss anders gesprochen oder sowas her. Aber die Frage ist das wirklich so traumatisierend für alle, die damit betroffen sind? Das stelle ich in Frage.
Aber das haben ja, also Sie haben ja schon die Hörerin, die ja eben angerufen hat, die hat ja auch von ihrem Fall gesprochen, das traumatisiert sie auch ganz, und mich ganz, traumatisiert ganz auch, wenn sie das N-Wort hier in der Runde
benutzen. Ich habe es nicht ausgesprochen, ich habe es nur thematisiert. Und ich wollte noch sagen, die Hörerin ist nicht schwarz, wollte ich auch mal sagen. Das ist genau der Punkt, dass es nicht nur uns Schwarze trifft, die Ausgrenzung oder Diffamierung, sondern die Migration. Deswegen kommt mir das hier zu wenig, dass wir eigentlich die grundsätzliche Migrations mit aufnehmen müssen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Schwarze anders diskriminiert werden wie jetzt andere Ausländer. Das ist meine Meinung. Also jeder, der anders aussieht, der einen anderen Namen hat, und das ist die Frage und das ist die gesellschaftliche Problematik, dass wir da dran gehen müssen. Aber es ist wieder so ein Sonderstatus, dass jetzt wir als Schwarze jetzt besonders Alltagserfahrungen, wir müssten das Thema ausweiten oder ausgrenzen oder zumindest die Struktur oder die Verbesserungsvorschläge müssten wir ausweiten. Ja, es ist natürlich einfacher, sag ich mal, wenn man eine andere Farbe hat, schon direkt, glaube ich, dann in ein Schema eingedrückt zu werden von anderen, wo wir nicht hinwollen, gar keine Frage. Aber ich sage auch, genau das ist das Positive bei mir. Die Leute sehen im ersten Moment schwarz, ich spreche. Und dann erfahren oder erkennen die Leute halt irgendwie, das passt ja nicht zusammen. Und in dem Moment ist, glaube ich, auch der Schalter schon umgelegt, um nicht mehr mich als schwarze Person zu sehen, sondern einfach nur mich als Mensch zu sehen. Ich bin der Meinung, dass wir viel auch Sprache oder was vorhin auch jemand gesagt hat, Bildung, Geld investieren müssen. Ja? Das ist aus meiner Sicht ein Mittel, um einfach diesem grundsätzlich vorweg zu gehen.
Wir haben noch jemanden in der Leitung, der gerne sich auch an dieser Diskussion beteiligen würde. Das ist Brandon Keith Brown. Er ist Dirigent, arbeitet unter anderem mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin, der Staatskapelle Weimar und den Nürnberger Symphonikern zusammen. Er ist, wie gesagt, Dirigent, ein sehr bekannter und erfolgreicher, ein Schwarzer mit dem Taktstock in der Hand. Eher selten, oder, Keith Brown? Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sind Sie ja der Einzige oder gibt es noch mehr?
Ich habe ein paar Bemerkungen vorbereitet. Meine Muttersprache ist Englisch, so ich muss versuchen, Deutsch. Es tut mir leid, wenn das ist nicht so korrekt, aber ich muss versuchen. Ich muss sprechen über viele Dinge vor. Ich kann sprechen über meine Erfahrungen in Deutschland als schwarze Männer. Die erste Dinge ist das ganz wichtig, ist Sprache. Einem Schwarzen zu sagen, er müsse Deutsch sprechen, ist ein schwerer Rassismus. Deutschland ist überwiegend weiß und die Weißdeutschen sprechen Deutsch. die Weißdeutschen haben die ganze soziale, politische und institutionelle Macht. Weil du die ganze Macht hast, bestimmt du die Kultur, auch die Sprache für alles Menschen. Und das macht alles Weißen de facto rassistisch. Von den Menschen zu verlangen, dass sie Deutsch sprechen, erhält die weiße Verherrschaft aufregt. Du stellst deine Sprache als überlegen über alle anderen. Wenn du keine Deutsch sprichst, wirst du als weniger angesehen. Mhm. Und das fordert andere Schwarze, die Einwanderer sind. Deutschland wird globalisiert. Sie brauchen jedes Jahr über 250.000 neue Arbeiter und doch ist das Arbeitsamt voller farbiger Menschen. Mhm. Wenn man diejenigen ausschließt, die kein Deutsch sprechen, schließt man viele Farbige aus. Das wird der deutschen Wirtschaft schlussendlich schaden.
Kies-Brown, Sie appellieren dafür, dass wir auch andere Sprachen mit aufnehmen. Wir sprechen heute über Alltagserfahrungen und die Frage, die sich mir auch stellt, dass Sie das so fordern, ist ja auch aufgrund Ihrer Erfahrungen entstanden. Welche Erfahrungen machen Sie?
Meine Erfahrung ist, dass wenn ich spreche Deutsch, wenn ich nicht spreche Deutsch oder ich brauche so ein bisschen Englisch sprechen, viele Leute sagen, sie müssen Deutsch sprechen hier, sie sind in Deutschland, sie müssen Deutsch sprechen mit mir, oder sie sind Gast hier, sie müssen Deutsch sprechen, das ist ein großes Problem in Deutschland.
Sie sind international unterwegs, ist das in anderen Ländern anders?
Ich muss sprechen, ich habe das jetzt. Die USA haben keine nationale Sprache. Sie tun so, als würden sie andere Kulturen akzeptieren. Ja, ebenso, das ist, es ist nicht immer so, aber they pretend. Deutschland tut das nicht. Sie erwarten, dass sich jeder an die deutsche Kultur anpasst, aber wenn sich die Türkisch-Deutschen in die Kultur einfügen, zum Beispiel, akzeptieren sie sich trotzdem nicht als echte Deutsch, weil sie nicht weiß sind. Mhm. Lernen sie andere Sprache als gleichwertig mit Deutsch zu akzeptieren. Lernen sie alle Menschen zu akzeptieren. Beachte, dass ich nicht von Toleranz gesprochen habe. Toleranz erlaubt eine Ausnahme von der Akzeptanz. Farbige Menschen wollen in der Gesellschaft akzeptiert werden, nicht nur toleriert wie Kinder. Das Wort Toleranz ist völlig unpolitisch und erniedrigend.
Patrice Puttrich möchte ich gerne noch dazu befragen, weil es ist ja auch eine Formulierung oder ein Empfinden, was durchaus diskussionswürdig ist. Sie sind Historiker, Migrationsforscher an der Universität in Erfurt. Wenn Sie hören, was Kies-Brown da schildert, auch die Andersartigkeit, wie das hier in Deutschland behandelt wird, würden Sie sagen, er hat recht und es hat möglicherweise auch historische Gründe?
Nein,
Patrice Puttrich, genau.
Ich bin mir ganz sicher, dass es historische Gründe hat. Das hat sehr viel damit zu tun, wie das Selbstverständnis von Deutschsein sich historisch entwickelt hat. Und das ist in einer Zeit entstanden, in der Rassenideologien Konjunktur hatten, in der die Vorstellung, dass Abstammung per se eine positive oder negative Eigenschaft ist und diese Vorstellungen sind nicht einfach nur sozusagen auf Papier geschrieben, sondern die haben die Alltagskultur in Deutschland über Jahrzehnte im 19. und im 20. und jetzt auch im 21. Jahrhundert mit beeinflusst. Und das kriegt man nicht einfach abgeschaltet, sondern da muss man eine permanente Auseinandersetzung drum führen. Das sind Fragen, welche Sprache man benutzt, welche Vorstellung von der Welt man hat, welche Vorstellung von menschlichem Zusammenleben man hat. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten, sondern das sind alles Dinge, die sind sozusagen überliefert und die muss man sozusagen zurückbauen, wenn man sozusagen erst wieder an einen Punkt kommt, in dem Menschen wie uns in Deutschland sozusagen ein einfaches, normales, selbstverständliches Leben ermöglicht wird.
Und ich habe unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 4464 zu wählen. Und angerufen hat uns Jemila Mohamed aus Tuttlingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Morgen.
Ihre Erfahrung?
Also, ich bin jetzt in Deutschland sehr integriert geworden. Dann habe ich eine positive Erfahrung bekommen.
Seit wann sind Sie in Deutschland?
Seit 2009, als Flüchtlinge hierher gekommen. Und zurzeit bin ich eine alleinerziehende Mutter mit 9-jährigem Kind, die auch dunkelhäutiger ist und geht auch in der 4. Klasse in der Schule. Also, ich kann mich sagen, als Kind habe ich was gelernt, dass man muss Integration sein, in welche Länder, egal irgendwo man hingeht, dass man integriert worden sein. Also sonst, dann sieht man positiv die Menschen, wie sie sind, der Kultur, das Essen und wie sie in Alltag mag. Und das habe ich gemacht und dann habe ich sehr gute Erfahrungen in Deutschland bekommen. Ich habe so gute Freundinnen und Freundinnen, dass ich kann sagen, ja, ich bin als Deutsche vor einem Monat geworden und da bin ich zufrieden, hier in Deutschland zu leben. Und möchte mich ganz herzlich bedanken zu Bundesland Deutschland, dass ich das Vorrecht habe, als Deutsche zu bekommen. Und mein Kind auch ging sehr gut in der Schule. Er hat gute Noten und er hat schon am Anfang des Schuljahres, als er 6 war, in 1. Klasse hatte er Mobben. Dann habe ich ihm auch positiv eingezeigt, indem er sieht die Menschen als positiv und dass viele Leute kennen ich über Dunkelhäutige, da muss er erzählen, wie wir sind, auf unsere Farbe ist so und dann versucht er immer freundlich zu sein, dann kamen die Leute wieder zurück zu ihm. Jetzt hat er so viele weiße Freunde in der Umgebung, wo wir ihn wohnen und das ist aber gut. Da möchte ich ganz sagen, dass die Eltern hat ein bisschen Probleme. Manche dunkelhäutige Eltern sagen immer, weil sie sieht, dass Deutschland, oh je, die hassen uns als Dunkelhäutige, dann sagen sie das zu den Kindern. Und das ist falsch, Erziehung. Wenn die Eltern positiv sind, dann können sie auch diese positive Integration in der Kinder einweitern leiten, indem die Kinder die Leute positiv sehen und versuchen, mit anderen Kulturen sehr integriert sein und Freundschaft zu bauen. Dann Mobbing ist überall. Ich werde auch als Schulkind gemobbt in der Schule in Nigeria und überall der Welt. Aber man muss einfach positiv sein. Und ja, da kann ich auch sagen.
Jemila Mohammed, herzlichen Dank für Ihre Schilderung, aus der klar hervorgeht, dass es auch ein Appell ist, eben auf das Aufeinanderzugehen und das Aufeinandereingehen, den anderen auch wahrnehmen als der, der er ist und das von beiden Seiten. Und Sie haben positive Erfahrungen gemacht und Ihr Fazit ist, wichtig ist eben die Integration. Helene Bertemona Abbeke, Sie sind in der Flüchtlingsarbeit auch tätig. Würden Sie sagen, es ist tatsächlich auch erstmal ein schwieriger Schritt möglicherweise anzukommen, aber dann, wenn man Hilfe gibt, wenn man Unterstützung gibt, dann kann man gut aufeinander zugehen?
Kommt drauf auf die Situation an. Es stimmt, was die Hörerin gesagt haben, dass es gibt, wir sagen nicht, dass es gibt, es läuft nur schief wie in Deutschland. Es gibt gute Erfahrungen, ich habe auch sehr gute Erfahrungen, ich habe viele gute Beispiele sagen können, wie ich auch geschafft habe und auch wie meine Klienten die schaffen, durch ein gutes soziales Netzwerk und Unterstützung von vielen Leuten. Das ist alles gut, aber wir können auch nicht relativieren, dass es gibt Rassismus in Deutschland. Deswegen sind wir hier heute. Es soll eigentlich normal sein. Es soll alle Menschen soll aufgenommen werden und auch ihr Leben so wie alle anderen Sachen. Aber wenn wir die Dinge, die nicht gut laufen, nicht benennen, es wird sich nicht ändern. Ich wollte jetzt noch die Chance nutzen, bevor die Zeit um ist, um zu sagen, dass bezüglich dieser Hinworte, es gibt schon eine Petition, die jetzt läuft. Es wäre super, wenn viele Hörer das auch unterschreiben können und uns unterstützen, sodass wir gegen diese Urteil bekämpfen können. Und auch bundesweit gibt es verschiedene Demos, die organisiert sind. Und hier in Köln, wir haben eine Demo organisiert am 18. Januar von 14 bis 18 Uhr. Es fängt am Eumarkt und es geht bis am Dom. Ich würde gerne freuen, wenn viele, viele Menschen auch zu dieser Demo, als eine Solidarität zu zeigen, dass diese Urteil ist falsch und wir können jetzt nicht Rückwahlen in Deutschland leben. Es gibt genug Themen, die uns beschäftigen und nicht jetzt wieder über diese N-Wort zurückzukehren.
Sie haben die Zeit angesprochen, auf die ich auch gucken muss. Es gibt noch ganz, ganz viel, was wir eigentlich zu diesem Thema sagen können und müssen. Ich denke, wir werden das Thema auch wieder aufgreifen. Es hat auch viele Fragen gegeben. Ich habe es schon erwähnt, auch über die Begrifflichkeit. Da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht hier in der Redaktion. Wir werden das Thema weiter verfolgen. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen allen, die Sie mitgemacht haben. Helene Batemona Abeke, Winnie Akeri, John Ehret und Brandon Keith Brown und Patrice Poutrous, die uns hier geschildert haben, ihre Erfahrungen. In der kommenden Woche werden wir über andere Themen sprechen, aber Alltagserfahrungen, das ist eine Art Auftakt gewesen. Es folgen weitere, in der wir über die Alltagserfahrungen sprechen. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche einen angenehmen Freitagnachmittag.